Hallo und willkommen zum Meeting des Universitätsrats von Strixhaven. Diesmal sind wir dabei mit Jochen Redinger.
Grüßt euch.
Und den Herrn Fritz Espenlaub.
Ich grüße euch, meine lieben Kollegen.
Willkommen beim Meeting und heute werden wir entscheiden, welche der Strixhaven-Gilden weitere Fördergelder bekommt und wer zwei seiner Professuren aufgeben muss. Normalerweise machen wir das hinter verschlossenen Mauern, aber aufgrund von bestimmten Zwischenfällen mit Witherbloom und Steuerhinterziehung wollen wir dieses Event diesmal öffentlich machen.
Ja, ich finde das gut und wichtig, dass wir das tun. Diese Budgetverhandlungen sind ja immer sehr, sehr schwierig. Nicht jede der fünf Schulen kann am Ende dasselbe Budget mitnehmen, das sie vielleicht aus dem Vorjahr gewöhnt ist. Die Mittel sind knapp, auch in der Wissenschaft, auch an Magierschulen. Und was wir heute uns da überlegt haben, ist, dass wir eben uns das neueste Forschungsprojekt, das sogenannte Precon-Projekt jeder Schule zur Gemüte führen und basierend darauf entscheiden werden, ob das in unseren Augen wissenschaftlichen Mehrwert bietet oder eher weniger.
Deswegen wird uns unser Kollege Freddy jetzt auch nacheinander durch diese Vorschläge und Projekte führen und dann werden wir in unserer hoffentlich allumfassenden Weisheit entscheiden, wo die Gelder hinfließen und wo eben nicht.
Nun ja, wie es schon angedeutet wurde, wurden wir dieses Jahr für das Precon-Projekt vorgeschlagen und ich würde vorschlagen, wir gehen nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip hinzu und das allererste College, was seine Thesen eingereicht hat und seine Projekte für das Precon-Projekt ist Lorehold. Die waren heute dieses Mal am schnellsten. Und es ist sehr typisch für Lorehold. Sie legen einige Klassiker auf, das tausendjährige Elixier, ein Duett mit Witherbloom, das jahrelang Erfolg gefeiert hat. Kettenreaktion, der Hellkite Corsair kommt wieder zu Besuch. Das typische Sculpting-Stil. Ich glaube, mit den Klassikern kann man sich da wirklich nicht beschweren. Und Osgir leitet dieses Mal das Projekt. Ja, er möchte Artefakte wiederbeleben, aufbringen, zurückholen, um mit einer Armee aus mehreren Artefakten Gegner zu überrollen. Steine lohnt sich eigentlich immer zu investieren, oder?
Also mit anderen Worten, ich war ja jetzt ein Jahr im Gap-Year, im Sabbat-Jahr und nicht so viel auf Strixhaven unterwegs. Ich verstehe das richtig, liebe Kollegen, dass also Kundhort sich in dem Precon-Projekt besonders stark eben auf seine Stärken besinnt und auf Artefakt-Recursion geht und vielleicht da auch den ein oder anderen neuen Trick dabei hat im Vergleich zu sonst. Herr Redinger, Sie sind ja eigentlich unser Kundhort-Experte.
Ja, als hier residenter Archäomagier muss ich sogar sagen, Kundhort besinnt sich nicht nur auf alte Stärken, sondern das verdoppelt seine Anstrengungen, denn das hat Osgier anderen Dozenten voraus, denn die Artefakte, die zerstört werden, die kann er gleich doppelt zurückbringen. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall das, worauf man bei dem guten Professor, der uns das vorgestellt hat, achten muss. Aber jetzt bei den Neuerungen hat mich vor allem etwas überrascht und auch gefreut, dass für eine auch an Strixhaven bisher vielleicht nicht so im Rampenlicht stehende Farbe ein bisschen Hilfe schafft, nämlich die Archaeomancer's Map. Hm? Das ist ein sehr interessantes Artefakt, kostet 2 Mana und ein Weiß und die sagt, wenn sie das Spiel betritt, dann darf man seine Bibliothek nach bis zu 2 Basic Planes durchsuchen, sie vorzeigen und dann auf die Hand nehmen. Danach muss man mischen. Und immer wenn ein Gegner ein Land ins Spiel bringt und derjenige mehr Länder hat als man selber, dann darf man ein Land von der Hand aufs Schlachtfeld nehmen. Ich finde das deshalb interessant, weil ja die Farbe Weiß bisher eigentlich keinen strikten regeltechnischen Ramp oft hatte, weil wenn man Länder auf die Hand nimmt, es ja eigentlich kein Ramp ist. Die Archaeomancer's Map behebt beide Probleme, die gibt einem erst ein bisschen Treibstoff für die Hand und dann kann man rampen, wenn andere vorlegen. Also man kann nicht proaktiv loslegen, aber man kann zumindest Lücken schließen.
Das finde ich sehr interessant, weil wir gucken bei der Verteilung von Fördergeldern ja immer besonders auch auf wissenschaftliche Neuerungen, die uns präsentiert werden und Innovation. Und das ist, denke ich, ein sehr starker Kandidat für gute Fördergelder dieses Jahr, wenn wir eben da tatsächlich eine mechanische Innovation in der Farbe Weiß sehen, die in Kundhort entwickelt wurde. Das scheint mir sehr, 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 sehr wissenschaftlich hochwertig.
Ja, nicht nur das, also man muss auch sagen, das ist zwar ein sehr interessantes Projekt, aber es ist noch ein ganz anderes Projekt, was ich persönlich unterstützen würde, und das ist der des Cursed Mirrors. Mit Flüchen, wie gesagt, Steuerhinterziehung, aber damit hatten wir es zwar schon mal, doch, ich bin wirklich begeistert davon, denn es ist 2 und ein Rot für ein Artefakt, Tab, füge ein Rot hinzu, wenn der Cursed Mirror ins Spiel betritt, darf man es als Kopie einer anderen Kreatur auf den Spielfeld betreten lassen und in dieser Runde bekommt es Haste. Also Professor Sandheiten hat sich schon seit Jahren bewährt und Cursed Mirror wie die Faust aufs Auge, muss man hier sagen. Das ist wie für ihn gemacht. Zwei Sandheitens sofort angreifen, zurückholen. Sandheiten selbst kann Cursed Mirror aus dem Friedhof recurren, so wie Oski es möchte. Und alles passt in diesem gleichen Thema herein. Für mich wirklich die Wahl hinter einem Projekt, bei dem ich 100% stehe.
Vor allem muss man ja...
Professor Sandheiten, sehr gut.
Vor allem muss man auch sagen, weil ja leider jetzt diese unschöne Sache mit Steuerhinterziehung und Gelderveruntreuung im Raum steht, dass der Cursed Mirror einer der heißen Anwärter ist, darauf mit einem berüchtigten Goblin, der es vor 2 Jahren in die Commander-Welt geschafft hat, dem Dockside Extortionist, sehr üble Spielchen zu veranstalten. Denn das ist halt ein nicht enden wollender Quell von Schätzen, muss man einfach sagen. Und dann ist er auch noch eben, wie Kollege Freddy gerade gesagt hat, mit allem, was Weiß-Rot so zu bieten hat, rückholbar. Das ist ein Traum für jemanden, der immer über zu knappe Fördergelder jammert.
Ja, meine lieben Fakultätsdirektoratskollegen, ich stimme euch auf jeden Fall zu, was diese beiden Sachen angeht. Ich muss allerdings auch anmerken, kritischen Auges, dass ich ein bestimmtes Forschungsprojekt von Kundhort nicht so interessant finde in dem aktuellen Precon-Projekt, nämlich Wake the Past, ein großer Finisher, eine Hexerei, 5 Mana und Rot und Weiß, mit dem Text Return all Artifacts Cards from your graveyard to the battlefield und sie kriegen bis zum Ende des Zuges Eile. Das ist sicherlich nicht verkehrt, ich finde das solide, aber es ist halt ein Einführungskurs, es ist ein Grundkurs, es ist keine wissenschaftliche, fantastische Innovation, nur weil jetzt nochmal Eile draufsteht, ist das nicht so viel anders wie vorhergegangene Publikationen ähnlicher Effekte.
Natürlich, aber ein neuer Grundkurs ist jetzt auch nicht unbedingt was ich grundsätzlich ablehnen würde. Und wenn man die nochmal neu auflegen kann, wieso nicht? Wir haben ja immer neue Studenten.
Ich bin übrigens sehr erfreut, dass sich die Lohold-Fakultät offensichtlich an meine Worte gehalten hat und dass man jetzt auch in ihrem Projekt Dispatch findet als Instant. Für ein Weiß kann man eine Kreatur tappen, aber Metalcraft, wenn man also 3 oder mehr Artefakte besitzt, kann man die Kreatur stattdessen exilieren. Ich bin ja großer Verfechter von der Karte, vor allem in diesen Farben, weil das so gut wie immer passieren wird. Und wenn da auf mich gehört wird, freue ich mich natürlich.
Das ist doch die Bestätigung, dass auf Strixhaven der Commander Kompass gehört wird und zum Pflichtprogramm in der Magierausbildung.
Naja, wenn man in der Ausgrabungsstelle ist, da hört man halt Radio nebenher.
Also mit dem, was ich vor mir habe, wenn Lorehold den Commander Kompass entwickelt, dann bin ich definitiv zufrieden damit. Eine Frage stellt sich noch, und zwar, wer sollte denn eigentlich das Projekt anführen? Alibur oder Oskir? Weil ich sehe für beide gewisse Vorzüge.
Jetzt kommt die Frage, wer den Lehrstuhl bekommt. Gute Frage.
Genau, denn auf Oskir hat natürlich extrem starke Voraussetzungen mit allem, was in den Deck ist. Doch Alibur, Ancient Witness, ist 3, ein Rot, ein Weiß, für 4/5 andere Artefakt-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Haste. Und immer, wenn ein oder mehr Artefakt-Kreaturen angreifen, macht Alibur Ancient Witness X Schadens auf irgendein Ziel und man scryt X, wo X die Name der getappten Artefakte ist, die man kontrolliert. Der Vorteil davon ist, dass Alibur vielleicht doch auch sehr viel Unterstützung hat in diesem Deck, insbesondere durch auch neue Innovationen wie den Triplicate Titan oder alte Klassiker wie den Mere Battlesphere. Und auch wenn ich denke, Oskir hat vielleicht mehr Punch hinter sich, wäre Alibur definitiv auch eine Option.
Vielleicht, um das kurz zu kontextualisieren für unsere Entscheidung, an welche der beiden AnwärterInnen wir den Lehrstuhl Zuschlag geben. Der akademische Lebenslauf von Oskir einfach nochmal, um das auf dem Papier zu haben. 4-4, zwei farblose Mana, Rot und Weiß, hat Wachsamkeit und zwei aktivierte Fähigkeiten, die wir vorhin schon kurz angeklungen lassen haben. Zum einen für ein Mana und ein Artefakt opfern, kriegt eine Kreatur bis zum Ende des Zuges +2/+0. Und für X farblose Mana und Tappen und eine Artefaktkarte mit Mana-Value X aus dem Friedhof entfernen, kann man dann eben zwei Kopien dieses Artefakts ins Spiel bringen. Allerdings nur in Hexereigeschwindigkeit.
Ich bin ja von beiden relativ angetan. Es sind halt unterschiedliche Ansätze. Oskir muss nicht kämpfen, was ich für die Farbkombination sehr gut finde eigentlich. Und es wird ihm, wenn man es machen will, noch leichter gemacht, weil er Vigilance hat. Aber dadurch, dass es auf Zauberei, also auf Sorcery-Geschwindigkeit begrenzt ist, ist er nicht ganz so schlimm wie jetzt irgendwie andere Artefakt-Commander, die man so im Kopf haben könnte. Alibu gibt einem halt Kartenvorteil oder zumindest die Chance auf Kartenvorteil, genau, Filtering. Dafür muss man halt angreifen. Das ist eigentlich so mehr die traditionelle Art, wie man eben in Rot-Weiß unterwegs ist. Da finde ich Oskir ein bisschen interessanter. Ich finde aber, ich würde auch Freddy zustimmen, dass Oskir tendenziell vielleicht stärker ist. Also es ist glaube ich, der insgesamt honorigere Anwärter, aber Alibu ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Und wenn sie dieses Jahr nicht der Professor wird, dann wird sie es halt im nächsten Zyklus.
Wahrscheinlich, ja. Abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, ich freue mich auf Lorehold. Alles, was sie machen, gefällt mir. Und ja, lass uns dann mal zum nächsten Anwärter gehen. Das Rockkonzert der Prismari. Okay. Angeführt von Safai, den Thunder Conductor, der uns schon sehr oft sehr viel Geld kostet mit seinen zerstörerischen Kräften. Er bietet klassische Kurse an wie Diluvian Primordial, das sehr kontroverse Mind's Desire. Zum Glück werden die Pyromancer's Goggles wieder für ein neues Jahr aufgelegt und Sunburst Invocation. Hat auch ein paar echt interessante neue Designs, doch grundsätzlich möchte Prismari viele große Zauber wirken, ein Spektakel verursachen und mit diesem Spektakel möchte Savai weitere Elementarkräfte hinzufügen. Ja,
das hat man ich schon mal. Ich sehe hier gerade noch Zahlrand, kurz den oder? Akademischen Lebenslauf von Savai. Was genau er ja macht, ist, dass er mit Magecraft sagt, immer wenn du einen Instant- oder Sorcery-Spell spielst, darfst du einmal scryen. Wenn der Mana-Value von diesem Spell 5 oder mehr ist, kriegst du einen 4-4 blauen und roten Elementarwesen-Spielstein. Und wenn der Mana-Value dieses Zauberspruchs 10 oder größer ist, dann macht Savai auch noch mal 10 Schaden auf einen Gegner, der zufällig ausgewählt wird.
Ja, was haltet ihr von den neuen Vorschlägen, neuen Projekten? Weil die alten sehen ganz okay aus, aber nichts, was mich jetzt wirklich vom Hocker haut. Oder fällt euch noch was auf?
Ich persönlich bin sehr angetan von der Musikalität des Ganzen. Denn mich haben vor allem die zwei Refrains überzeugt. Also der Inspiring Refrain, der kostet 4 und 2 blau und man zieht 2 Karten und exiliert ihn dann mit 3 Zeitmarken drauf und man kann ihn auch suspenden für 2 und ein blaues. Das heißt, wie sich's für einen Refrain gehört, das wird immer wieder gespielt, das ist ein Klassiker jetzt schon auf dem Campus. Ist natürlich erstmal teuer, aber trotzdem finde ich die Verknüpfung, die Prismari da schafft, zwischen dem, was wir handwerklich haben wollen, also die Mechaniken, die uns begeistern, in dem Fall Karten ziehen, mit halt dem künstlerischen Anspruch, dass man sagt, das ist jetzt einfach natürlich. Es ist musikalisch, da ist ein Refrain dahinter. Ähnlich ist es beim Rousing Refrain.
Der Rousing Refrain kostet 3 farblose und 2 rote Mana, eine Hexerei, mit dem Effekt, dass du ein rotes Mana bekommst für jede Karte in der Hand eines Gegners, einer Gegnerin deiner Wahl. Und bis zum Ende des Zuges verlierst du dieses Mana nicht am Ende von Steps und Phases. Und genau wieder dieser Refrain-Effekt. Das heißt, du exilst dann den Rousing-Refrain mit 3 Zeitmarken und für Suspend kannst du ihn auch casten. Das kostet ein beliebiges und rot.
Ich bin persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weniger angetan von den Refrain-Karten. Vom Design her super, doch insbesondere Prismari hat doch sehr starke Rituale und sehr starke Zieheffekte, dass ich, auch wenn sie wiederkehren, nicht unbedingt davon hin und her weg bin. Auch allgemein bin ich Ich bin sehr angetan von Octavia und Rionja, die zwei monofarbenen Hilfsprofessoren. Octavia als Elementar-Oktopus für 10 Mana, der 8 weniger kostet, wenn man 8 oder mehr Instant oder Sorceries im Friedhof hat. Für eine 8-8 mit Magecraft. Immer wenn du eine Instant oder Sorcery castest, kannst du eine Kreatur Base Power und Toughness 8-8 bis zum Ende der Runde geben. Und außerdem hat sie das mittlerweile Evergreen-Keyword, Ward. Wenn Octavia von einem gegnerischen Zauber angezielt wird, muss dieser 8 zahlen oder der Instant oder Sorcery wird gecountert. Ja, und das hat mich auch gewundert, Ward scheint Evergreen zu sein.
Ich glaube auch, dass Octavia tatsächlich, auch wenn sie hier nur Hilfsprofessor ist, für blaue Projekte, die man mal in der Zukunft planen kann, ein extrem interessanter Ansatz ist, weil ja gerade Blau ganz oft sehr viele kleine Dinge beschwört. Auch vor allem auch eben mit all diesen Mitteln, die dann wieder die Magecraft von Octavia auslösen. Und es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt mit 13 1-1 Vögeln angreift oder mit 13 Vögeln, von denen irgendwie 5 oder 6 so groß sind wie Octavia selber. Und Octavia ist ja dann auch noch sehr schwer aus dem Spiel zu nehmen. Also die macht es schon sehr unattraktiv, dass man sich um sie kümmert, weil derjenige, der das machen wird, der wird immer als der dastehen am Tisch, der halt die meisten Ressourcen ausgeben musste. Also Octavia, es ist halt schwierig, diesen Oktopus wieder vom Campus zu entfernen.
Ja, so.
Wenn der Oktopus erstmal am Campus ist, dann sieht's schlecht aus. Mein Verdikt jetzt zu diesem gesamten Precon-Projekt von Prismari. Ich bin ja eigentlich jemand, ich freue mich ja sehr, dass wir in Strixhaven auch die feinen Künste und auch die musikalischen Unterrichtsfächer so prominent haben. Ich muss zugeben, dass ich mir ein bisschen mehr Neuigkeiten und Abwechslung erwartet hätte, gerade von diesen kreativen Künstlerköpfen. Das ist ja leider das, wo wir drauf gucken müssen, wenn es eben um die Gelderverteilung geht. Und da sehe ich nicht so viel Neues in diesem Precon. Ich finde Safai noch tatsächlich den interessanteren der beiden Anwärter auf den Lehrstuhl. Veyran, der andere, sagt für 2-2 ist ein Ifrit, der kostet 3 Mana Izzet-Farben, also Prismari-Farben, Verzeihung. Ein farbloses, ein blaues, ein rotes. Hat Magecraft, immer wenn du einen Spell, eine Instant oder Sorcery castest oder kopierst, kriegt er bis zum Ende des Zuges +1/+1. Und als passive Fähigkeit, immer wenn du einen Zauberspruch, einen Instant- oder Sorcery-Zauberspruch castest oder kopierst und das eine Triggered Ability eines Permanents, das du kontrollierst, auslöst, triggert das nochmal. Das ist für mich nicht Innovation. Das ist einfach nur, was machen wir? Value. Und dann machen wir es halt nochmal doppelt. Wir drehen die Lautstärke der Musik einfach doppelt so stark auf, anstatt neue Töne zu machen. Und für mich reicht das nicht, um in diesem kompetitiven Campus in Strixhaven Fördergelder zu bekommen. Ja. Weil es geht nicht nur um Lautstärke und es geht nicht nur um Volume und es geht nicht nur darum, dass man am Tisch sitzt und den einen Spell nach dem anderen Spell castet und unglaublich gigantische Stacks aufbaut und alle einen zugucken müssen. Es ist nicht nur eine Einzelperformance, sondern es ist was, es ist mehr und das sehe ich nicht bei Prismari leider.
Ich bin allgemein ein bisschen sehr verwirrt, weil mir kommt so vor, als würde Safai ganz gerne Zauber mit 10 oder mehr CMC wirken und diese kopieren. Was aber in den meisten Fällen bedeutet, eigentlich möchte er ein starkes Combo-Deck sein. Aber jetzt schaut man mal auf die, was vorgeschlagen wurde. Es sind 2 Zauber mit X drin, die auf 10 CMC kommen würden und Apex of Power. Apex of Power, also 3 Karten theoretisch, die auch gar nicht so leicht zu kopieren sind. Und gleichzeitig ist in dem Deck nicht so viel Mana-Generation für die Projekte da, die er gefördert haben möchte. Also wird er in den meisten Fällen, wird Safai in den meisten Fällen nur Tokens drucken. Und um da irgendwas zu ändern mit den aktuellen Programmen, da müsste man alles nochmal neu strukturieren. Das gleiche mit Veyran. Kein Gutter-Snipe, keine Murmuring Mystics, alles nur so ganz kleine Effekte. Es ist zwar ein solider Plan, ein Good Stuff Plan, aber es ist halt nicht mehr als ein Good Stuff Plan. Ja. Also eine Art Greatest Hits CD statt wirklich was Neues. Ich würde fast sogar vorschlagen, Ruta, die Schülerin vorzuschlagen. Die hat wenigstens ein bisschen mehr Plan davon, von denen, was ich weiß, wie sie damit umgeht. 1, rot, blau. für einen 1-4 Ork-Schamane, der sich für 2 Mana auf die Hand zurücknehmen kann, um einen Zauber zu kopieren. Und allein das würde stärker die Idee hinter manchen der großen Zauber fördern.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass die Idee bei dem Prismari-Projekt eher war, dass man sich da jetzt hinsetzt, als Neuling sich das anschaut und viel Spaß mit den zufälligen Effekten hat, die zum Beispiel jetzt Safai eben befördert. Weil das ist ja eher darauf ausgelegt, dass in jedem Zug unterschiedliche Dinge passieren. Natürlich, wie ihr schon gesagt habt, die Wahrscheinlichkeit, dass eben das Letztmögliche, das Ultimative passiert, ist nicht so hoch. Ich würde euch aber auch zustimmen, dass das Prismari-Projekt definitiv am meisten Platz zum Ausbau bietet, wenn man in bestimmte Richtungen gehen will. Dafür kann man in relativ viele gehen. Das finde ich wieder ganz interessant.
Ja, dem stimme ich zu. Ich mag das Proposal, das Safai vorschlägt. Ich finde das ein interessantes Forschungsprojekt, das in ihm angelegt ist. Ich sehe leider, dass es jetzt konkret in diesem Precon-Projekt das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft wurde. Aber möglicherweise ist das ja für den einen oder die andere Person, neue Schülerinnen, neue Schüler in Strixhaven, umso mehr Anreiz, da weiter zu experimentieren. Wollen wir zur nächsten Schule kommen?
Ja, Spaß bringt aber keine Fördergelder. Was aber vielleicht Fördergelder bringen könnte oder wofür wir es ausgeben könnten, ist vielleicht ein bisschen altbackenes Protokoll, was wir hier haben, von Quandrix. Denn Quandrix hat vor, Token zu machen, Token zu kopieren, und so viele Token wie irgendwie möglich. Adrix und Ness wollen zu zweit auftreten. Zwei grün und blau. Es hat wieder die Ward-Fähigkeit wie Octavia, nur diesmal für 2 generische Mana statt für 8. Also kann man sie doch durchaus leicht aus dem Weg schaffen. Und immer wenn ein oder mehrere Tokens kreiert werden würden unter deiner Kontrolle, mach doppelt so viele. Ja. Diese Effekte, es ist jetzt nichts unbedingt besonders Neues, was wir gesehen haben. Und es gibt ein paar kleine Greatest Hits, die auftauchen, wie dieses Rite of Replication, der Biomancer, ein paar ganz gute Karten, dein Liebling Forgotten
Garuk
Ancient.
Ist auch wieder mit dabei, als Gastdozent.
Ja, also kann man lassen an sich die Idee. Gibt's aber irgendwas von den neuen Vorschlägen, die euch...
Also ich muss da direkt gleich wieder meine Meinung kundtun, wenn es jetzt eben um Innovation und um Fördergelder geht. Ich mag Tokens, das ist eine wissenschaftliche Disziplin, der ich sehr angetan bin und mit der ich auch schon sehr lange mich auseinandersetze. Allerdings, das reine Verdoppeln finde ich einfach, da muss ich das sagen, wie bei Prismari, nicht sonderlich originell. Das ist eigentlich 101 Einstiegsklassen Magic. Und deswegen sehe ich tatsächlich ein bisschen von meiner Seite aus schwarz für Adrix und Neff am Lehrstuhl. Ich glaube, dass sie schon irgendwo im Forschungsprojekt ihren Platz haben, aber den Lehrstuhl würde ich tatsächlich an Esix geben, den ich extrem innovativ finde vor dem Forschungsprojekt, was er vorschlägt, nämlich 4-4 fliegend für 4 Mana und ein grünes, ein blaues. Und mit der ganz interessanten Fähigkeit, das erste Mal, wenn du einen oder mehr Tokens in deinem Zug machen würdest, dann darfst du stattdessen eine Kreatur außer Esix auswählen und so viele Tokens erschaffen, die Kopien dieser Kreatur sind. Also es ist im Endeffekt ein bisschen dieser Zauber aus Kaldheim, den wir da ja alle schon sehr, sehr super fanden.
Mystic Reflection.
Und das als Commander finde ich extrem interessant. Das ist ein Forschungsprojekt, dem ich wirklich viel abgewinnen kann und wo für mich Quandrix mit Esix eines der ganz interessantesten Proposals dieses Jahr ins Rennen schickt.
Ja, genau. Und das, denke ich, ist auch eine Sache, denn ich meine, wollen wir mal zugeben, 2 Leute wollen einen Lehrstuhl haben, Adrix und Neff. Die haben so gut wie keine Chance, zweimal den Gehalt zu bekommen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist immer das Problem.
Wenn man sich weiterhin das Projekt anschaut, möchte Adrix und Neff ja eigentlich für ihre Disziplin mehr kleine Token-Generation haben, denn sie werden ja doch eher etwas removed, sollten sie wirklich zu einem Problem sein. Während in diesem Deck halt sehr viel teure Ideen drin sind, wie die Hornet Queen und den Terastodon. Und es spielt alles in die Hände von Esix. Ich glaube einfach, um ein schönes Gesicht zu wahren, haben sie sich als ersten Anwärter Adrix und Neff hinzugefügt. Aber eigentlich, glaube ich, ist Esix der den Lehrstuhl wirklich haben möchte. Ich glaube, die wollen ihn eigentlich abtreten. mehr oder weniger.
Ich glaub,
ja, auch, das scheint mir auch der Fall zu sein.
Ich glaube auch, dass die Sequenzierung der Professoren, die uns hier vorgestellt wird, ein bisschen seltsam ist, weil unter dem Kommando von Esix, Adrix und Neff immer noch sehr gut funktionieren, aber Esix halt als die Karte, die man dann, also den, die legendäre Karte, die man dann erst finden muss, halt nicht sofort seine, nicht sofort so richtig gut funktioniert. Zumal auch der Nachteil, den ja eigentlich Esix hat, dass er mehr kostet, gerade in den Farben absolut vernachlässigbar ist, würde ich jetzt sagen. Ich habe allerdings noch ein interessantes neues Gerät entdeckt, beziehungsweise kein Gerät, es ist mehr eine kleine Änderung am Curriculum, die offenbar Quantrix hier durchführen will. Sie wollen einen perplexing Test jetzt einführen und das war noch so die eine Sache, die mir gefallen hat, als ich als ich die Forschungsunterlagen durchgeschaut habe, ist ein Instant für 3 und 2 blau und man kann aus 2 Dingen 1 wählen, nämlich entweder alle Kreaturen-Tokens auf die Hand ihre Besitzer zurückbringen oder alle Nicht-Token-Kreaturen auf die Hand ihre Besitzer zurückbringen. Das ist in dem Deck sehr clever, weil man sich entscheiden kann, also okay, jetzt sitzt ein anderes Token-Projekt vielleicht einem gegenüber und man will das dann erledigen oder man ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, dann kann man effektiv das eigene Feld unberührt lassen und trotzdem ordentlich aufräumen bei den Gegnern. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne neue Idee, die Quantrix da reinbringt. Und ich glaube, das wird man jetzt auch öfter sehen in blauen Decks, also blau-grün, weil die doch sehr viel mit Token arbeiten.
Ja, genau. Und ich denke, die haben sogar dieses Projekt mehr oder weniger doppelt eingereicht, aber nicht, dass ich dagegen deswegen sauer wäre oder so. Denn Oversimplify ist für mich so ein kleines Highlight-Projekt von ihnen. Das ist 3 grün und ein blau. Exile all creatures. Each player creates a 0/0 green and blue fractal creature token and puts a number of +1/+1 counters on it equal to the total power of creatures they control that were exiled this way. Ein Problem, was Quandrix als Farbkombination immer hat, ist, dass sie sehr stark auf den Rift, auf den Cyclonic Rift setzen. Denn, um ehrlich zu sein, sie haben einfach nicht viele Optionen außerhalb von den Cyclonic Rift, also kann man es halt ihnen wenig übel nehmen, wenn sie darauf tendieren. Auch Projekte wie das Flood of Tears Projekt sind einfach nicht gut genug, auch wenn man es getestet hat. Oversimplify hingegen sehe ich stark genug an. Es ist Exile und es ist halt eine wirkliche Alternative zu, als Board Wipe für den Cyclonic Rift. Man sagt zwar immer, gib den nicht mehr, aber gleichzeitig, wenn sie keine anderen Alternativen hatten, sieht man vielleicht auch weniger den Cyclonic Rift, der andere Probleme mit sich bringt.
Ich denke auch fazitär von meiner Seite nochmal, um das einfach nochmal wirklich hervorzustreichen. Ihr wisst ja vielleicht um meine alte, dass ich ein bisschen ein kompliziertes Verhältnis habe mit dem Beiratsmitglied Tanasir Quandrix, der ja auch bei Quandrix als Sponsor mit dabei ist und der ja ein sehr veraltetes Forschungsprojekt verfolgt, ne, mit den +1/+1 Marken. Mhm. Das ist was, wo ich einfach nicht die Innovation sehe, die ich gerne hätte. Und ich bin sehr positiv angetan davon und überrascht davon, dass eben die Fakultät selber, also die tatsächlich Forschenden, nicht die Geldgeber in dem Fall, diese innovativen Projekte hier gerade haben. Und das Spannende ist gerade für mich, dass ich ja in meiner privaten Forschung auch mit Gormuldrak zusammenarbeite und ein Forschungsprojekt verfolge, das auch genau interessanterweise diese Token-Strategie verfolgt hat. Und ich freue mich extrem über die vielen neuen coolen Konzepte und Innovationen, die Quandrix da in diesem Precon-Projekt beisteuert. Also für mich ist das ein sehr, sehr interessanter Kandidat für mehr Fördergelder dieses Jahr.
Wird Ruxa bei dir auch Platz finden an deinem Lehrstuhl? Der Bär-Druide, der allen Kreaturen ohne Effekten quasi Schaden zuteilen lassen würde, als wären sie nicht geblockt?
Der würde da sehr, sehr, sehr eine gute Figur machen, weil eben der mit den Salamandern extrem gut synergiert. Also definitiv was ich tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber auch, glaube ich, ein durchaus vielversprechender junger Forscher.
Denke ich auch, das habe ich auch froh gehabt, der Muraganda. Jetzt kommen wir mal was mich überrascht hat. Und zwar hat's mich sehr überrascht, dass es von denen gibt. Das letzte Curriculum im Set war super von Silverquill. Und ich bin verwirrt. Silverquill möchte quasi ihre Battle-Poesie einsetzen. Brina sieht als starker Führer aus, doch wer unter ihm steht, ist einfach nur Verwirrung. Ich möchte zwar ganz gerne sagen, da gibt's interessante Dinge, die sie wieder auflegen, aber nee, Selfless Squire und Duelist Heritage vielleicht? Als zwei kleine Dinge?
Auch als was, das wir schon durchaus mal genannt haben, Duelist Heritage, als Geheimtipp, wenn man in den Farben unterwegs ist, in denen halt auch Silverquill operiert.
Ein weiteres Indiz, dass der Commander Compass in Strixhaven wirklich an allen Fakultäten, glaube ich, auf dem Curriculum steht.
Ja, nur ich bin halt verwirrt, weil sonst sticht einfach nichts heraus. Ein paar von den neuen Projekten finde ich sehr geil, muss ich sagen, aber vor allem auch 40 Länder, so teure neue Karten und Dinge reingesteckt und man hat teilweise dreifache Weißkosten, dreifache Schwarzkosten auf 6 und hat für die Rare Pieces nur 7 Stück und 3 davon produzieren nur Colorless Mana. Ich bin einfach komplett verwirrt, dass das Thema einfach nicht wirklich irgendwie durchgesetzt wird. Aber ich will mir trotzdem mal nicht alles schwarz malen.
Ich sehe das auch. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich eben ich finde das Forschungsfeld so interessant oder die Disziplin von Silverquill so interessant. Also dieses Politische, diese Karten, das ist ja ein komplett neuer Bereich, auch in dieser Farbenkombination, der da aufgemacht wird und der auch pioniert wird eigentlich in Silverquill. Und es ist ein bisschen schade, dass die wirklich sehr, sehr clevere und spannende Grundidee in der Ausführung dann irgendwie so ein bisschen am Struggeln ist. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein vergeudetes Potenzial. Ich finde, was jetzt die beiden AnwärterInnen auf den Lehrstuhl angeht, von meiner Seite aus ist das eine sehr, sehr klare Sache, dass ich Breena, den Demagogen, da wirklich spannend finde. Diesen 1-3er-Flieger für 3 Mana, weiß, ein beliebiges, ein weißes, ein schwarzes, mit der Fähigkeit, dass immer, wenn ein Spieler einen deiner Gegner angreift, und falls dieser Gegner mehr Leben als ein anderer Gegner hat, der angreifende Spieler eine Karte ziehen darf und du 2+1+1 Marken auf eine Kreatur, die du kontrollierst, legst. Das finde ich interessant, weil das einfach ja dieses Politics drin hat. Felisa wiederum, ich weiß nicht, Jochen, was du dazu sagen würdest, aber mir scheint die nicht so interessant zu sein.
Ich habe mit Felisa ein bisschen das Problem, dass sie eine Mechanik mitbringt, also ein Ansatz mit Mentor, der, ich würde den schon fast in dem Feld, in dem wir uns jetzt bewegen, im Commander-Feld als einfach gescheitert bezeichnen. Ist natürlich interessant, wenn man es trotzdem versucht, aber also vielleicht erstmal zu ihrem Lebenslauf, 2 beliebige Mana, weiß, schwarz, dafür kriegt man eine Vampir-Zauberin mit 3-2 fliegend und eben Mentor. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die man selber kontrolliert, stirbt und sie Marken auf sich hatte, dann darf man x getappte 2-1 weiß-schwarze Tintling-Kreaturen mit fliegend ins Spiel bringen. Und x ist dabei die Anzahl der Marken, die eben auf der Kreatur lagen, die gerade gestorben ist. Ja, also theoretisch gesehen, wenn man jetzt Felisa für sich nimmt, will die natürlich, dass sie diese mit ihrer Größe, dass sie gerade diese Inklings größer macht, die dann auch fliegen. Also klassischer Fall, über die meisten Sachen wird man so drüber kommen. Ist jetzt aber auch nicht unbegrenzt möglich, weil dafür ist sie halt zu klein. Mentor geht auch nur auf ein Ziel. Und was Breena an neuen politischen Ansätzen mitbringt, fehlt der Felisa, finde ich, total. Das ist halt ein komplett anderer Weg.
Ja.
Absolut weg von diesen politischen Ideen, die da drin sind, auf reine Aggressivität. Und dafür aber auch, finde ich, nicht konsequent genug. Einfach. Also ich glaube, die wird irgendwo im Mittelfeld dann scheitern und hat auch leider nicht so viel Potenzial nach oben, würde ich jetzt sagen. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, für die Farbkombination von Silverquill nicht der absolute Experte.
Ich meine, bei ihr ist es ein bisschen so ein klassisches Dilemma, das sehen wir ja ab und zu bei unseren Fakultätsratssitzungen, dass eben man eine an sich clevere, vielversprechende junge Forscherin hat, die aber einfach an die falsche Schule gegangen ist und im falschen Feld sich bewegt. Und die Naturtalente, die sie hat, sind halt einfach doch vielleicht in beispielsweise Quantrix viel eher ausbaubar als eben in Silverquill. Ich wünsche ihr trotzdem Glück, aber das ist durchaus was, wo ich das Gefühl habe, dass sie da dann einfach irgendwann in ihrer Forschungskarriere ja merken wird, die Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen an ihrem College, sind nicht das, was für ihr spezielles Forschungsprojekt einfach notwendig wäre.
Richtig, und sorry, aber ich muss auch noch sagen, ein paar der Projekte sprechen mich an und ich möchte noch auf eins zurückkommen, aber eines ist einfach, finde ich, ein kompletter Fehlschlag, und das ist der Tempting Contract, den sie aufsetzen wollten für ein 4-Mana-Artefakt, das am Beginn deines Upkeeps jeden gegnerischen Spieler erlaubt, einen Treasure zu machen, und für jeden Gegner, der dies macht, bekommt der Spieler oder die Spielerin auch einen Treasure, die diese Karte besitzt. Da sollte eigentlich niemals jemand mitgehen. Und vor allem für 4 Mana kann ich bestens 3 pro Runde rausziehen. Das kann ich mit einem Thrun Dynamo und mit den Ideen von Thrun. Und das habe ich das letzte Mal gesehen vor 5 Jahren. Vier Jahren vielleicht.
Das ist jetzt ganz interessant, Kollege Freddy, denn ich habe das durchaus als interessanten Beitrag zu diesem Projekt gesehen. Beziehungsweise ich habe es als interessanten Beitrag gesehen, aber so wie Felisa ist es eigentlich am falschen Ort. Denn wenn dieser Tempting Contract jetzt zusammen mit, nehmen wir mal zum Beispiel den Ambitionen, die Lorehold uns schon vorgelegt hat, in Verbindung gebracht wird, wo es halt wirklich drauf ankommt, dass man auch eine gewisse Anzahl an Artefakten hat oder damit den Artefakten ein bisschen mehr machen kann, als sie einfach nur für Mana zu benutzen. Da wird der, finde ich, ganz interessant. Oder wenn man sie eben besser aus dem Friedhof nochmal holen kann, was er jetzt allerdings in dem Silverquill-Statement verloren hat. Das weiß ich auch nicht so genau, weil du hast es schon erwähnt, sie haben ein bisschen Probleme sowieso mit ihrem Zugang zu Mana. Dann ist 4 halt relativ viel. Man kriegt erstmal auch nur 3 raus und auch nur, wenn alle Gegner sich richtig verhalten. Das ist ein bisschen viel, falls dafür, dass man sagen könnte, ich kann uneingeschränkt dafür sein, zumindest in diesem Bereich.
Aber ich muss ganz kurz, vielleicht noch bevor wir zur nächsten Schule gehen, wenn ich darf, da doch nochmal eine Lanze brechen, weil ich da vielleicht eine kleine abweichende Meinung habe. Ich finde den Tempting Contract, aber vor allem auch beispielsweise sowas wie den Combat Calligrapher, der 3-3 fliegend hat für 4 Mana, sagt, dass Inklings, also Tintlinge, dich oder Planeswalker, die du kontrollierst, nicht angreifen können. Und immer wenn einen deiner Gegner angreift, kriegt er einen 2-1 fliegenden schwarz-weißen Inkling-Token, der diesen Gegner auch angreift. Das ist eben genau das, was mich an sich für Silverquill so begeistert, was ich eben so toll finde an dieser Fakultät, dass sie halt ein komplett neues Feld aufmachen, was bisher einfach nicht wirklich bearbeitet wurde, und spannende neue Theorien. Ich sehe einfach natürlich, dass jetzt in diesem konkreten Precon-Projekt es Probleme bei der Umsetzung gibt, aber die Grundidee und die Grundforschungsfragen, die gestellt werden, halte ich für extrem vielversprechend.
Ich bin hier jetzt eher noch ganz kurz verwirrt, weil natürlich ist der Combat Calligrapher sogar, finde ich, einer meiner Highlights, nicht nur von Silverquill Deck, sondern vom ganzen Precon-Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mit einer meiner Lieblinge ist. Doch wir haben hier diesen genauen Vergleich zwischen, hört sich interessant an mit den Tempting Contracts, aber wegen den Tempting Contracts sind wir nie diese Forschungsroute runtergegangen, weil es einfach nicht genug bietet, während der Combat Calligrapher eben alles richtig macht, dass es auch noch selbst verwendbar ist, es eine gewisse Kontrolle gibt.
Ja, doch, die Unterscheidung, da gehe ich mit.
Ich auch. Ich würde auch sagen, dass der Tempting Contract ein bisschen das Problem hat, dass er in seinem eigenen Forschungspapier von so anderen Punkten wie dem Coveted Jewel oder der Bloodthirsty Blade, die beide jeweils auch dieses politische Konzept verfolgen, aber auf ihre Art besser, finde ich, einfach überschattet wird. Also die Bloodthirsty Blade ist ein Equipment für 2. Die Kreatur kriegt +2/+0 und ist goaded, also darf niemals dich angreifen, muss aber angreifen. Und man kann es für 1 mit Sorcery-Geschwindigkeit anlegen. Das finde ich ein sehr schöner Beitrag zu dem Silverquill-Projekt. Und das Coveted Jewel, da haben sich ja sehr viele darüber gefreut, auch in unserem Beraterstab. Das ist ein Artefakt für 6 Mana. Und wenn es ins Spiel kommt, darf man 3 Karten ziehen. Man kann es auch tappen, um 3 Mana einer beliebigen Farbe hinzuzufügen. Und immer wenn eine oder mehrere Kreaturen eines Gegners dich selbst angreifen und nicht geblockt werden, dann darf dieser Spieler 3 Karten ziehen, kriegt das Coveted Jewel und darf es auch noch enttappen. Also das spielt, finde ich, sehr gut in den übergreifenden Plan rein und ist aber beides interessanter als der Tempting Contract.
Aber jetzt wollen wir noch zu den letzten gehen.
Genau, in den Sumpf, wo sie Grim Jokes machen.
Ja. Also, als allerletztes hat natürlich Witherbloom eingereicht. Wieso denn wohl? Aber leider ist das Projekt doch nicht so scheiße. Nach dem, was sie letztes Jahr gemacht haben. Denn mit was legen sie auf? Naja, die legen eben auf mit einem Alhammerets Archive, Sanguine Bond, auch alte Karten wie Greed, von denen wir lange nichts mehr gesehen haben, aber durchaus coole Projekte sind. Insbesondere, wenn sie dieses Jahr alles auf Leben bekommen und Leben verlieren setzen. Ich kann einfach nicht mehr sagen zu dem Thema, es ist on point. Jede Karte hat ihre Berechtigung auf gewisse Art und Weise. Es ist jetzt halt nicht so wie in Lorehold oder wie bei den Lorehold, die insbesondere mit starken neuen Projekten zusätzlich ihre Muskeln zeigen. Aber die Klassiker werden gut aufgelegt und auch wenn nicht so viele gute Klassiker dabei sind, über was möchte man sich da wirklich beschweren? Denn insbesondere, wenn es einfach so ein solider Plan ist.
Ich denke, eine Sache muss man Witherbloom in diesem Precon-Projekt und generell im Forschungsprogramm an ihrem College einfach wirklich zugestehen. Das ist meines Erachtens genau, was exzellente magisch-akademische Forschung erreichen möchte, wenn sie was produziert, wo man sich denkt, ja, warum ist da eigentlich bisher noch niemand draufgekommen? Das ist so natürlich und so naheliegend und trotzdem originell, weil es bisher einfach, es ist das Ei des Kolumbus. Und dieses Life-Gain, Life-Loss in Grün und Schwarz ist so naheliegend und so natürlich und die ganzen neuen Tools, die Witherbloom da mit an den Tisch bringt, sowohl die Anwärter auf die Lehrstühle, insbesondere auch die Shoutout hier an die Schulcafeteria, an den Guillaume, das alles ist für mich hoch überzeugend und genau was ich eben, wonach ich Ausschau halte, also es ist innovativ und es ist elegant.
Naja, was heißt da Guillaume als Koch? Ich würde sagen, Professor Guillaume.
Ich würde auch eine Lanze dafür brechen, dass in diesem Fall wir uns stark dafür einsetzen, dass auch ein Nicht-Akademiker vielleicht mal an der Fakultät in den obersten Rang für dieses Semester aufsteigen sollte. Denn absolut, das, was Willow Dusk Essentia abliefert, ist halt auf keine Art so interessant wie das, was Guillaume macht. Also nur kurz, Willow Dusk, die vorgeschlagene Professorin von der Witherbloom-Fakultät, 3 Mana, ein beliebiges, schwarz und grün. 3/3, eine Dryaden-Druidin. Und für 1 und Tappen kann man eine andere Kreatur auswählen und darf dann eine Anzahl von +1/+1 Marken auf sie drauflegen, die entweder der Menge an Leben, die man dazu bekommen hat oder die man verloren hat in diesem Zug, entspricht, je nachdem, was höher ist. Also man kann es nicht aussuchen. Und man kann es auch nur mit Sorcery-Geschwindigkeit machen. Das ist, finde ich, das passt ganz gut zu dem, wie wir Willow Dusk jetzt kennen. Auch in unserem, wenn wir über den Campus laufen, ist halt wirklich eine sehr nette Persönlichkeit, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt das Schlagkräftigste, um da jetzt im Rennen um die Fördergelder als Sieger vom Platz zu gehen.
Ja.
Und insbesondere Guillaume, der für 2 und Schwarz-Grün für 5/3 Trampel noch Folgendes hat, dass er am Beginn deines Endsteps so viel Food-Tokens macht, wie du Non-Token-Kreaturen in diesen Zug ins Spiel gebracht hast. Und außerdem für 1 generisches opfere ein Food, tappe eine Kreatur und diese Kreatur erhält Indestructible bis zum Ende der Runde. Ja, da sind wir doch mal wieder. Also, die letzte Zeile an Text hat mich da durchaus überzeugt, denn wenn man die Möglichkeit hat, quasi als Professor den Payoff zu haben, wie in Sagen von Willow Dusk, oder den Enabler, wie im Sinne von Guillaume, dann nimmt man eigentlich grundsätzlich lieber den Enabler, wenn sie etwa gleich stark sind. Doch ich denke, Guillaume ist sogar noch stärker, denn die unterste Fähigkeit erlaubt auch natürlich ein politisches Tool dazu bauen. Ich kann jemand anders die Kreaturen tappen, damit also ich kann Person C Kreaturen tappen, damit Person B Person C angreifen kann.
Absolut, ich gebe euch da vollkommen recht. Ich finde auch, dass es eine sehr eindeutige Meinung von uns ist, hier auf diesen Lehrstuhl Guillaume zu berufen, als jemand mit einem untypischen akademischen Lebenslauf vielleicht, aber das, worauf wir hier in Strixhaven ja auch so stolz sind, ist, dass wir ein bisschen weggekommen sind von einer reinen Titelhörigkeit, was Berufungsprozesse angeht und eben sehr stark auf Kompetenz gucken. Und ich denke, Guillaume hat so ein breites Wissen, das auch so vielseitig ansetzbar ist. Ne? Es kann ein Artefakt-Deck sein, es kann ein Life-Gain-Deck sein, es kann ein Sec-Outlet-Synergie mitbringen. Und alles das eben verpackt mit diesem durchaus leckeren kulinarischen Touch. Da würde ich sagen, ganz klare Geschichte hier.
Naja, was heißt da auch nur kulinarischer Touch? Denn wir alle wissen, Kochen hat ja auch eine gewisse Art von Chemie, insbesondere Molekularküche.
Absolut, absolut. Das ist einfach ein Praktiker, von dem man viel lernen kann.
Ist absolut richtig. Ich finde auch, dass man dem Witherbloom-Projekt sehr zugutehalten muss, dass es da brilliert, wo Silverquill jetzt gescheitert ist, leider im Großen und Ganzen. Denn wenn man sich mal eben die Fähigkeiten von Guillaume anschaut oder so Dinge wie Healing-Technik, drei beliebig, ein Grün, eine Sorcery, Return Target Card from your Graveyard to your Hand, you gain life equal to that card's Mana Value, Exile Healing-Technik und es hat Demonstrate. Das heißt, man kann einen Gegner wählen, der das ebenfalls ausführen darf. Das heißt, man hat politische Werkzeuge an der Hand. Und jetzt ist es in dem Witherbloom-Projekt so, dass man relativ unerwartet darauf stößt, dass man es ja politisch einsetzen kann, wohingegen das Silverquill, das wir gerade besprochen haben, ganz darauf setzt, aber halt nicht mit diesem, ich würde fast sagen, mit dieser Würze daran geht. Das hat mich persönlich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, muss ich jetzt sagen, das ist halt leider bei Witherbloom oft der Fall. Man kann deren Forschungen leicht missbrauchen. Also gerade wenn man jetzt, also sollte, wir haben es in der Hand, aber sollte jetzt zum Beispiel Dina, die ist ja sehr ambitioniert, sollte die da zum Oberprofessor aufsteigen, dann fehlt halt nur sehr wenig, um dieses an und für sich kulinarisch sehr interessante Rezept in ein absolutes Gemetzel zu verwandeln, das dann auch nicht mehr viel Anklang, glaube ich, findet bei den Leuten, die sich dem entgegensehen.
Definitiv.
Ich denke, da bei Witherbloom ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Fördergelder einfach an die Stipulation auch knüpfen, dass es mandatory Ethikkurse gibt für die Fakultät, und zwar für die gesamte Fakultät.
Ja.
Weil das ist einfach wichtig, da wirklich das ethische Grounding auch zu haben, wenn man mit so mächtigen Zaubersprüchen hantiert.
Apropos mächtige Zaubersprüche. Yedora, der Grave Gardener, 4 und ein Grün für ein 5-5. Immer wenn eine andere Non-Token-Creature, die man kontrolliert, stirbt, dann darf man sie verdeckt aufs Spielfeld bringen als Forestland. Das ist durchaus viel stärker zu missbrauchen, als man gedacht hat, diese Macht. Yedora, da haben sie sich einen Hilfsprofessor angesucht, der wahrscheinlich so nix für nichts Schönes begeistert ist, aber vor allem die Morph-Projekte von ein paar Jahren werden sich über den sehr freuen.
Aber verwandelt jetzt nicht dieses Projekt gleich zum Glück in absolutes Schlachtfest, sondern das ist durchaus, Yedora ist durchaus was, wo man in Grün durchaus sehr stark was bauen kann, wenn man will. Auch gerade, weil Grün natürlich auch für Länder interessante Dinge anbietet, um Länder zu stärken oder so interessante Dinge wie ein Choyrael-Effekt. Wenn das jemand nachschlagen will, wird er sich sicher drüber freuen. Aber jetzt in diesem Projekt ist es ein interessanter Beitrag, aber noch nicht, driftet nicht ins Degenerierte ab.
Nee.
Ja.
Muss man übrigens auch dazu sagen, in das Prismari-Deck hat auch Rionya Firedancer, die ebenfalls verrückt gehen kann mit extra Combat Steps und dem Port Razor und
genau, alles. Also ich denke auch, da ist Witherbloom nicht allein herauszusingeln hier, was das angeht. Also ich denke, ich würde fast der Meinung sein, wir sollten komplett alle Kurse, alle 5 Schulen ein bisschen zu diesen Ethics Classes verdonnern, einfach dass wir da sicherstellen, dass unsere Fördergelder nicht für ethisch fragwürdige Dinge missbraucht werden.
Und es schadet ja auch nichts.
Eben. Das ist generell allen und jedem und jeder Person immer zu empfehlen, regelmäßig sich mit Ethik im Kontext der Commander-Forschung auseinanderzusetzen.
Und dass wir nicht wieder sowas haben wie Professor Yoshi mit seiner blöden... Naja, aber darauf gehen wir nicht mehr.
Vielleicht fazitär, ich würde sagen, also 5 wirklich insgesamt wieder exzellente Projekte. Kleinere Schwächen gibt es natürlich dann schon. Bei manchen Schulen war es dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger gut, als wir erhofft hatten. Die Frage ist jetzt natürlich, wer kriegt die besondere Prämie und welcher Schule müssen wir wohl oder übel aufgrund der Budgetbeschränkungen halt einfach eine Professur kürzen? Was würdet ihr da jetzt sagen?
Also, ich glaube, wen wir es geben, auf den wir alle Lust haben, ist auf jeden Fall gleich die Ersten. Die sind direkt rausgekommen, haben als erstes ihr Projekt eingereicht, die Lorehold, der Kundhort. Und ich kann einfach nichts anderes sagen, als das ist definitiv der Top-Contender. Die scheinen motiviert zu sein, scheinen sich wirklich dafür zu interessieren. Und ich sehe einfach ein paar, also ich sehe da keine wirklichen Schwächen. Ich meine, natürlich kann es immer besser gehen, aber da sind wir irgendwann im Wunschkonzert.
Exakt. Ich muss ja sagen,
Kollege Redinger.
Danke, Kollege Fritz. Ich würde ja einen radikalen Schritt anregen. Und geknüpft an meine Einschätzung der diesjährigen Projekte. Denn ich war auch die ganze Zeit eigentlich starker Verfechter davon, dass Lorehold einfach alle Forschungsgelder jetzt erstmal prioritär einfahren sollte. Ich muss aber sagen, im Lauf unserer Diskussion und da wir 2 Professuren ja dem Letztplatzierten aberkennen, würde ich fast dazu neigen, aber das ist jetzt erstmal nur meine persönliche Meinung in diesem Rat, dass sowohl Lorehold, weil es eine Farbkombination, die man dachte bereits zur Genüge zu kennen, sehr viel interessanter macht und die Stärken konsequent ausbaut und gleichzeitig interessante neue Wege beschreitet, als auch Witherbloom, die das Gleiche machen, Ethikkurse hin oder her, würde ich sagen, also sind die 2 für mich auf Platz 1 gemeinsam und die 2 Professoren, die man dann jeweils einzeln an die beiden Fakultäten verteilen könnte, würden für mich halt leider von Silverquill kommen, die nicht überzeugt haben.
Nils und Felisa.
Ja.
Nils und Felisa, die 2 müssen gehen. Nils, ohne jetzt halt irgendwie fies klingen zu wollen, aber Nils, das ist ein Scheitern eines Prinzips. Sorry, das müssen sie nochmal komplett zurückgehen und ich lese sie gar nicht vor. Weil das wär zu peinlich für uns alle. Und Felisa nochmal. Weniger Plagiate von Boros, bitte. Mentor, was soll das?
Ich gebe euch recht. Ich fürchte, es ist tatsächlich einfach in einer idealen Welt, ja, wo wir eben unglaublich viel Budget hätten, könnten wir natürlich gerade den Schulen, die jetzt nicht überzeugt haben mit ihren Projekten, die Fördergelder zur Verfügung zu stellen, um in Zukunft besser zu performen. Aber leider funktioniert der wissenschaftliche Betrieb einfach nicht so. Und wir müssen uns eben ausrichten an den Projekten, die jetzt eingereicht wurden. Und da wird leider bei Silverquill gekürzt. Ich gehe mit euch mit der Einschätzung, dass das Gesamtprojekt von Kundhort definitiv wirklich das Flaggschiff sein könnte, dieses Jahr auch im akademischen Jahresbericht von Strixhaven. Und dass Witherbloom da auch sehr nah dran kommt. Ich würde anregen, das kann ich auch gerne von meinem persönlichen Trust Fund finanzieren, dass ich eben eine ganz besondere Talentförderung nochmal für ESIX, also einfach ein persönliches Stipendium für ESIX machen möchte. Ich würde da dem gerne seine akademische Karriere unterstützen. Das kann aber auch gerne getrennt laufen vom restlichen Quandrix-Projekt.
Ja, ich finde es halt nur nicht so gut, wie offensichtlich es wahrscheinlich ist, dass sich die Zwillinge in den die Professur abtreten wollen und ein bisschen muss man halt auch schon nicht so leicht aufgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Außerdem darf man natürlich nicht vergessen, Prismari, ihr müsst eure Führung durchaus nochmal überdenken, wer das sein sollte. Ich bin zwar sehr froh, dass eure Hilfsprofessoren so interessant sind, aber Hilfsprofessoren sind halt mal nicht die Professoren.
Aber vielleicht können wir da was Positives rausziehen, denn die Herausforderung ist ja auch immer, wenn man neu an eine Universität kommt, dass man da eigene Ideen mitbringt. Und ich glaube, da bietet Prismari sehr viel Platz, dass man sich da auslebt. Genauso ist es ja im Grunde, wenn man jetzt sagt, okay, wir kennen die Dinge, die Quantrix macht, eigentlich schon. Es ist natürlich trotzdem spannend, wenn man jetzt sagt, ich möchte aber da vielleicht was Eigenes dazu entwickeln. Man kann sich auf jeden Fall austoben, auch wenn die zwei Fakultäten jetzt vielleicht in diesem Jahr nicht den Innovationspreis gewinnen. Und selbst für Silberquill ist ja nicht alle Hoffnung verloren, denn wenn man jetzt mal sagen würde, hier, vielleicht kommt ja jemand von einer anderen Uni, ein begnadeter Politikwissenschaftler, und bringt da eben die Konsequenz rein, die wir vermisst haben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Projekt in Revision durchaus mehr Punkte abräumt als jetzt.
Das, denke ich, ist ein gutes... Also, Jim.
Und jetzt, und mit den Worten...
Ich wollte auch ganz sagen,
ein gutes Schlusswort. Wollen wir jetzt... Es
ist doch schön, dass wir uns endlich mal einig sind, Herr Kollege Haas.
Mit den Worten wollen wir uns jetzt in diese Sitzung zurücktreten. Ich hoffe, es stößt den Silverquill nicht so sehr auf. Witherbloom, ein hohes Lob von Herrn Redinger.
Was bemerkenswert ist.
Während er in schwarze Kämpfe abgeht, ein Ja, eine Zustimmung zu bekommen. Und ich freue mich definitiv auch auf den Combat Calligrapher und Silverquill und Brenna. Ihr macht gut, ihr habt durchaus ein Vorzeigepotenzial. Doch wir müssen definitiv euer Projekt nochmal überarbeiten.
Ja, jetzt haben wir natürlich unsere Budgetprioritäten schon festgelegt. Es ist aber natürlich auch im Sinne der Uni, dass wir unsere Sitzungen protokollieren. Das muss halt leider sein. Und wir müssen deshalb auch zurückschauen auf unser letztes Protokoll, in dem es eben darum ging, was wir von den Projekten erwarten. Denn wir werden ja auch geprüft. Wir sitzen ja auch nicht im luftleeren Raum. Und
ja, die Evaluation.
Genau, wir müssen uns auch eben evaluieren lassen und an unseren eigenen Verdikten messen. Und da war es so, dass wir, als wir Strixhaven als Ganzes bewertet haben, haben wir ja auch kurz zumindest etwas orakelt über diese Precon-Projekte und haben alle Voraussagen getroffen. Meines zum Beispiel, meine Voraussage war, dass das Quandric-Deck spielerisch am stärksten sein wird, also dass dieses Projekt am meisten die Studenten reinziehen wird, durch pure Mechanik, pure universitäre, ja, Wissensmacht. Und dass gleichzeitig das Lorehold-Deck den höchsten Wert an Einzelstücken haben wird. Jetzt lag ich mit einem falsch, nämlich mit Quandrix, nach unserer Bewertung zumindest. Und aber mit Lorehold eigentlich nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Denn Lorehold hat ja die wertvollsten Einzelstücke, was auch gut ist, weil Lorehold durchaus das gebrauchen konnte.
Definitiv von Reprints, Hellkite Courser, 1000 Elixir und Sculpting Steel haben das Set alleine schon tragen können. Und dann kommt noch das ganze neue Zeug hinzu.
Ja, dann.
Ich bin ja sehr positiv überrascht von meinen, in dieser Evaluation, von meinen Vorhersagen damals. Unter anderem hatte ich ja sehr, sehr große Skepsis für das Projekt von Lorehold, wo ich einfach, bevor das uns vorgestellt wurde, befürchtet habe, dass es im Vergleich mit den anderen Schulen also wirklich nicht weder spieltechnisch noch originalitätstechnisch irgendwie interessant ist. Das absolute Gegenteil ist der Fall, wie wir jetzt zu Genüge erörtert haben. Dementsprechend bin ich froh, dass diese Vorhersage von mir nicht eingetreten ist. Das zweite war, dass ich tatsächlich prophezeit habe, die Mana-Base der Projekte, also der grundfinanzielle Unterbau, wird ja leider wieder im Geiste vergangener Projekte sein und ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Ich muss zugeben, dass ich diese Vorhersage ein bisschen wiedersehe tatsächlich. Also ich vermisse da wirklich ganz interessante Länder, gerade wenn man sich das eben vergleicht mit den Ansagen, die es ja jetzt schon zu Genüge gab aus der akademischen Szene von den Zauberern der Küste, in Zukunft da irgendwie mehr zu bieten.
Naja, ich habe sogar den Breakdown hier. Und es ist eher so eine Mischmasch. Lorehold, weil ich zähle auch natürlich die Artefakte und sonstiges und wie sie rampen rein, in wie gut die Mana-Basis wird. Lorehold schneidet am besten ab, gefolgt von Quandrix, gefolgt von Witherbloom. Ja, und Prismari und Silverquill sind leider komplett da hinten.
Also auch eher 50-50, ja, muss man sagen. Also dann die Befürchtung meines Kollegen war nicht zu Unrecht, denn alte Gewohnheiten sterben halt nur sehr langsam. Aber wenn dann wenn eben der Kollege Freddy hier einen Trend entdeckt hat, dass man mehr Tageslicht sieht, dann freut mich das eigentlich.
Wo ich leider allerdings auch, wenn ich das richtig sehe und beurteilen kann, da würde mich eure Einschätzung interessieren, aber mir kommt es so vor, dass meine letzte Prophezeiung, nämlich dass die richtig dicken Money Reprints, wie man in meiner Jugend als Student ja gesagt hat, wieder nicht in den Precons sind. Ne? Also, dass wir was vom Kaliber wie Teferis Protection beispielsweise leider nicht vorfinden. Ich sehe von den Reprints jetzt keinen, der richtig viel Geld wert ist, oder?
Naja, doch, Lorehold. 1000-Year Elixir. Und Hellkite Corsair war auch $20 oder $25 sogar zwischendrin. Bei den Amerikanern und bei uns auch bei 10 oder so.
Gut. Das ist besser als manche Reprints in der Vergangenheit, aber es ist jetzt kein...
Dann haben wir noch Alhamarets Archive und Pyromancer's Goggles als Premium-Reprints.
Es ist nur die Frage, sagen wir, das reicht uns oder das reicht uns nicht? Das ist halt jetzt, also das liegt allein in unserer Einschätzung.
Kommt aufs Deck an.
Tatsächlich, Lorehold hat relativ wertvolle Dinge. Bei den anderen haben sie für mich eher sentimentalen Wert. Zum Beispiel das Coveted Jewel, dass das wieder drin ist. Das hat mich einfach gefreut. Persönlich ist jetzt aber an Geldwert jetzt nicht die Welt.
Also ich muss einfach sagen, wenn ich mir überlege, dass diese Projekte für mich selber als Kunde, der sagt, irgendwann sind die dann fertig und sind vielleicht fertige Projekte, die ich auch irgendwie käuflich erwerben kann, dann balanciert der Fakt, dass die dermaßen originell und cool designt sind und neuen Kartendesigns so cool sind, das definitiv aus. Und ich kann darüber hinwegsehen, dass die Reprints einfach stabil sind und immerhin keine Enttäuschung sind, wenn auch jetzt nicht irgendwie fantastisch. Also, es ist keine Teferis Protection drin, aber das ist jetzt nicht das, was also der Punkt ist. So.
Ja, schon, aber gleichzeitig, wenn man halt auch schaut, Hellkite Corsair war teurer als Teferis Protection bei den Amis. Also, wie möchtest du das aufwägen? So?
Ich glaube, das ist.
Ja, Hellkite Corsair war fast 30.
Das ist eine schwierige Debatte, aber das wir müssen sie auch nur aufschauen.
Welchen Hellkite meinst du? Tyrant oder Igniter?
Hellkite Tyrant. Die Artefakte klaut, der Artefakte klaut, der war super teuer. Und dann kam noch 1000 Elixir, was auch noch $20 und 11 Euro war.
Ja. Naja, okay. Trotzdem finde ich das coole Precons.
Ich glaube, wir können ein akademisches We Agree to Disagree hier stehen lassen. Das ist ja auch okay fürs Protokoll.
Dann
die letzten Predictions von Herrn Merlotta.
Genau, dann habe ich einmal gesagt, Design for Commander wird zurückkehren und das ist ein halbes korrekt, denn Karten wie Stinging Study, die ziehen Karten in Höhe von der CMC des Commander, eines Commanders mit der höchsten CMC, die man besitzt. Gibt ein paar kleine Dinge dafür, aber jetzt nichts, was wirklich brechend wäre, wovor ich Angst hatte. Es ist halt dieses technisch gesehen, ist es zurückgekehrt und ich hätte es lieber nicht. Aber es ist jetzt auch nichts, was wirklich das Spiel irgendwie bricht oder stark beeinflusst, was dann ja dann doch okay ist im Nachhinein. Wenn overpowered, dann ist es wegen Instant und Sorceries. Falsch.
Interessanter.
Is it scheint zwar das stärkste Deck out of the box zu sein. Aber wisst ihr wieso? Wegen den blöden Enchantments. Wegen Metallurgic Summoning, Sunwards, Invocation, Swarm Intelligence und ein paar der Pyromancer's Goggles, was denn Artefakt ist. Ja. Wegen dem sind die ist es eins der stärksten out of the box, weil diese Value Engines einfach in diesem Precon-Environment kaum zu stoppen sind. Und auch außerhalb halt komplette Spiele übernehmen
können. Und selbst das hat aber nicht gereicht, also, dass es in unserer Einschätzung auf Platz 1 gelandet ist. Also das
Naja, Stärke hilft ja nicht, wenn sobald ich das upgrade, oder sobald man es halt für mit Power als echtes, als ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echtes Deck upgradet, ändern sich ja die Dynamiken komplett. Aber in diesem Environment scheint Izzet das Stärkste zu sein. Die stärkste Karte kommt aus dem Boros-Deck, weil es wird überkorrigiert. Cursed Mirror. Ja, ich sag, Cursed Mirror ist die stärkste Karte in diesen
neuen. Würde ich zustimmen.
Aber da muss man auch dazu sagen, finde ich, dass jetzt Cursed Mirror nicht. Also, wird sich zeigen, was die Zeit bringt, aber ich finde, es ist auf den ersten Blick jetzt nicht so eine Karte, wo man sich denkt, so, okay, da werden die Leute die Regale leer kaufen von dem Deck, um den Cursed Mirror zu haben, so wie das bei vergangenen Precons ja teilweise der Fall war, wenn dann irgendeine ultra kranke Karte in einem Deck drin war zum Beispiel.
Nee, das machen sie aber wegen der Archaeomancer's Map, die ich sogar schwächer finde, denn hier ist nämlich die Sache, wenn es Cursed Mirror angeht. Cursed Mirror ist nämlich der zweite Dockside Extortionist. Cursed Mirror ist nämlich immer so stark wie die mit drei unglaublich effektiv, kann zurückgeholt werden von den weißen Dingen. Und es ist halt immer die beste Karte am Set und beste Kreatur. Und deswegen denke ich, geht die ein bisschen unter. Und ich denke trotzdem, es ist die stärkste Karte.
Und ich glaube, und jetzt kommt der Moment,
wo ich falsch lieg,
wo wir endlich deine Year of Tribal-Theorie vielleicht beerdigen müssen, kann das sein?
Ja, halb. Denn, ich habe gesagt, Inala wird Tier 1 wegen Zauberer Tribal Synergien. Ja, da lag ich halt einfach falsch. Denn, dieses Set hat ganz komische Tribes supported wie Spirits in Boros, was dann schon ein sehr starker Plan war. Aber, an sich muss man sagen, dass dieses war kein Tribal Set.
Aber so ist es in der Wissenschaft halt auch manchmal, dass eben Theorien aufgestellt werden, dann kommen neue Daten und die Theorie muss revidiert werden. Und die Year of Tribal-Hypothese hat einen ernsthaften Dämpfer bekommen. Aber wer weiß, was das restliche Jahr noch so bringt.
Ja.
Ich würde sagen.
Hier ist nämlich die Sache. Inala ist trotzdem Tier 1 geworden, dank Rionja. Rionja hat diesen Commander nämlich noch um einiges stärker gemacht.
Ich glaube, Kollege Fritz, es ist schwierig, dass wir unseren Kollegen Freddy auf eine Niederlage kriegen können.
Ja, das wir sagen einfach, Freddy hat die Zukunft vorhergesehen. Auch das ist ja oft bei akademischen Theorien der Fall, dass dann ad hoc die Hypothesen nochmal angepasst werden, damit man die Theorien nicht verwerfen muss. Aber das sei ihm vergönnt.
Ich habe zwei Fehler gemacht und die haben sich ausgeglichen und wurden zur richtigen Prediction.
Das ist auch Wissenschaft, also,
du hast
auch keine exakte.
Messungen angestellt und deine Parameter waren falsch, aber dafür hattest du auch einen Messfehler und dann kamen am Ende die richtigen Predictions dabei raus. Nice. Okay, ich würde sagen, meine lieben Vorstands-Fakultätsratsmitglieder-Kollegen, wir haben 1:13 jetzt die Sitzung getagt heute. Das ist ein guter Zeitpunkt, um an das Ende zu kommen. Und vielleicht einfach nochmal an die akademische Magier- und Magierinnen-Community da draußen die Empfehlung zu geben, unsere diversen magischen Newsletter zu abonnieren, beispielsweise auf Twitter, wo man uns findet mit @edh_kompass, den Jochen @gütigergott, den Freddy @merlotta, mich @fritz_espenlaub. Dort im EDH-Kompass auf Twitter findet ihr auch den Link zu unserer Online-Universität, unserem Discord-Server, wo ihr dann auch wirklich exzellente magische Kurse belegen könnt und in den unterschiedlichsten Disziplinen kleine Abschlüsse erwerben könnt für vollkommen kostenlos. Das ist besser als die Trump-Universität. Und ansonsten, gebt uns nette Worte, Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Mittlerweile sind wir auf Spotify unter den Top 100 Gaming-Podcasts, auch in Deutschland, nicht nur in Österreich. Von daher, es geht voran. Und ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir nächste Woche weiter, oder?
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.